freue mich, dass wir erneut gemeinsam sprechen können, gemeinsam diskutieren können, Tisch reden. Dieses Mal mit einem Thema, das tief greift für jeden Einzelnen persönlich, aber auch ein fundamentales Thema ist auch des christlich-jüdischen Glaubens, nämlich die Vorstellung von Gott, Gottes Bilder oder Gottes Bild. Ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Für euch in eurem eigenen Leben, welche prägenden Erfahrungen habt ihr gemacht oder was habt ihr erlebt, was euer Bild von Gott so jetzt rückblickend geprägt hat, geformt hat, verändert hat? Gottes Bild.
Also ich glaube, dass die Vorstellung, Gott als Vater zu haben, dass mir da das eigene Vaterbild geholfen hat. Also es trifft ja nicht auf alle zu, wird ja immer wieder gesagt. Also was mache ich, wenn ich keinen Vater hatte? Also in Anführungszeichen keinen präsenten Vater oder einen schlechten Vater, der misshandelt hat. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen liebevollen Vater hatte, der mir das mir leicht gemacht hat, mir auch Gott als väterliche Figur vorzustellen.
Das heißt, das war für dich prägend, so deine Beziehung zu deinem Vater?
Schon, ich glaube schon, ja.
Naja, bei mir war es, glaube ich, das natürlich auch. Aber wenn ich zurückblicke und mit vielen anderen über die Erfahrungen, die sie in Gemeinden gemacht haben, spreche, war ich eigentlich immer sehr zufrieden in den Gemeinden, wo ich groß geworden bin in meiner Kindheit. Habe mich da sehr wohlgefühlt bis hin zur Jugendgruppe. Also waren auch nicht so konfliktbehaftete Veranstaltungen da. Und ich glaube, ich würde es jetzt eben nicht auf eine einzelne Person bringen, sondern dass ich groß werden durfte in einem relativ behüteten und relativ harmonischen Gemeindekontext, der sich immer so als Familie verstanden hat. Ne? Mit allen Kuriositäten, die zur Familie und zur Gemeinde auch dazugehören, ne? Und die witzigen Geschichten und so. Aber das hat, glaube ich, mein Bild schon stark mitgeprägt, in dieser Gemeinschaft da groß zu werden. Die im Rückblick natürlich man auch dann kritisch betrachtet hier und da, aber es hat mich nichts rausgetrieben, sondern ich war immer da Teil davon.
Und also bei mir war es so, dass es durchaus auch Veränderungen gegeben hat im Laufe meiner Lebenszeit, so, ne? Wie ich kurz sehe. Ich kann mich an frühestkindliche Erinnerungen, die kann ich abrufen. Und da ist erstaunlicherweise, ist Gott immer präsent. Also ich habe nie das Problem gehabt, dass Gott nicht fassbar war in dem Sinne, dass es kein konkretes Bild jetzt von ihm gibt oder so ein Aussehen. Ne? Mhm. Das war für mich nie ein Problem, auch als Kind nicht. Ich wusste, er ist da, er ist Gott und er sieht alles und weiß alles, aber ich habe keine Vorstellung gehabt, so ein Mann mit dem weißen Bart oder so in diese Richtung. Nein, gar nicht. Also Gott war so vom Aussehen her nebulös, aber trotzdem hatte ich keine Schwierigkeiten, ihn mir als Gott vorzustellen.
Und du hast gesagt, es hat sich verändert? Also
ja, aber nicht das Aussehen, sondern eher die Art und Weise der Beziehung zwischen mir und ihm.
Ich habe auch so für mich überlegt und kam auch so zu einem ähnlichen Ergebnis wie du. Ich dachte mir auch, also ich hatte jetzt keine Formvorstellung von ihm, also in irgendeiner eines Aussehens nach, so wie wird er wohl aussehen, so wie Opa oder wie der oder wie der oder wie jener. Also es gab keine Form, aber er war auch schon seit frühester Kindheit war er da, weil Glaube in unserer Familie eine Rolle gespielt hat oder Gott Teil des Lebens oder des Alltags auch war. Aber ich habe ihn nicht versucht, ihn zu fassen oder mir ein Bild von ihm zu machen. Vielleicht aber auch, weil ich in einer kirchlichen Tradition aufgewachsen bin, die eben eher protestantisch ist und nicht orthodox, so wie viele in dem Land, in dem ich geboren bin. Da ist ja Gott durchaus sehr, sehr sichtbar und sehr präsent durch die Bilder, durch die Ikonen. Nicht nur er, sondern auch die Heiligen, die Kirchenväter und so weiter.
Im katholischen Bereich ja ebenso. Ne?
Da spielt ja die Sichtbarkeit oder Darstellbarkeit Gottes eine ganz andere Rolle.
Also mir fällt gerade ein, dass ich ja auch dieses Pass-auf-Lied gelernt habe. Damit bin ich aufgewachsen. Ihr kennt das vielleicht. Mhm. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Mhm. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Ich staune im Nachhinein, dass mir das nicht geschadet hat. Also ich kenne Menschen, denen das wirklich geschadet hat, die so diese Vorstellung hatten, also Gott kontrolliert mich, Gott achtet genau, was ich mache und ich muss vorsichtig sein. So Big Brother is watching you. Aber das Gefühl habe ich eigentlich nicht verinnerlicht. Erstaunlich. Irgendwie, weiß nicht, habe ich das Lied nicht so ernst genommen oder...
War dir wurscht?
Mir wurscht, aber ich habe das nicht so verinnerlicht, dass ich jetzt Angst vor Gott gehabt hätte. Wenn ich jetzt was Falsches mache, dann werde ich von ihm bestraft. Das hat vielleicht auch mit meinem Elternhaus zu tun, wo ich dieses Gefühl
kommt
nicht bekommen
habe. Es kommt darauf an, ob sowas verstärkt wird, aufgegriffen wird, fortgeführt oder...
Praktisch Gott dann so der Erziehungshelfer wird, der Indirekte. Nicht? Also wenn alles andere nicht mehr hilft, der liebe Gott sieht aber, was du machst.
Ja, genau. Ja, und da ist man ja schon, gerade als ich dann als Seelsorger gearbeitet habe, schon schockiert, was Leute in ihrem Leben alles wegschaufeln müssen, wo sie sich durchbeißen müssen, also welche Bilder dahinter sind. Also ich weiß noch, bei einem Besuch, wo jemand mir sagte, ich kann nicht zur Gemeinde kommen, weil die Beigaben und Beiträge, die ich zur Gemeinde zahlen sollte, die habe ich lange nicht gegeben. Und da schulde ich jetzt alles, könnte ich nie aufwiegen. Da habe ich gedacht, also was ist das für ein Gottesbild, dass Gott da im Hintergrund ist und sich so notiert, du schuldest mir hier, ne, und jeden Monat, na, das wird ja ein bisschen mehr jetzt.
Wenn
ne?
du nicht gezahlt hast, dann kriegst du ja noch mal so Zinsen da drauf. Also dann kannst du ja nicht
genau, dann musst du das noch mit Zinseszins zurückzahlen. Sowas hat mich dann noch immer schockiert, weil das auch aus der Prägung kam. Das sind Leute, denen das so vermittelt wurde, ne? Und die dann auch letztendlich ein bisschen dran gescheitert sind. Ne?
Tragisch.
Die Frage der Vorstellung Gottes, die durchzieht ja auch die gesamte Heilige Schrift.
Du bist im Alten Testament.
Wo sonst? Als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wird, ein paar Monate später, kommen sie dann am Berg Sinai an. Eigentlich eine kurze Zeit. Im dritten Monat, heißt es in 2. Mose 19, Vers 1, so nach 3 Monaten Wüstenwanderung kommen sie am Berg Sinai an. Und Gott ist am Berg und das merken sie auch. Und Mose geht auf den Berg hinauf und spricht mit Gott, Gott spricht mit ihm, kommt zurück mit den 10 Worten, 2. Mose 20, 10 Geboten, in die Geschichte eingegangen. Und da heißt es ja dann, gerade ab Vers 1 lesen, und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zum Nichtigen aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zum Nichtigen ausspricht. Soweit jetzt mal. Man könnte natürlich weiterlesen. Dann geht es auch sehr stark halt so in das Mitmenschliche hinein. Aber das ist so gerade der Anfang. Da geht es ja stark auch eben um Gott. Mit auch starken Aussagen. Keine Götter neben mir. Und dann aber auch eben kein Götterbild.
Ja.
Das hat ja unheimlich lange Tradition, das Gebot. Ne? Und, aber im Judentum, im Islam gibt es ja auch so eine Art Bilderverbot, wenn ich mich recht informiert bin. Deswegen haben sie ja die Ornamente, keine Bilder, eigentlich konkreten. Ne? Im Judentum haben wir das nicht so. Und im Christentum gab es auch einen langen Streit darüber. Ja? Wie darf man zum Beispiel Jesus darstellen? Ja?
Also ich war im evangelischen Religionsunterricht als Grundschüler. Und da durften wir, kann mich noch gut erinnern, durften wir nie Jesus malen. Wir durften malen, biblische Geschichten, aber wenn Jesus vorkam, mussten wir ein Kreuz an die Stelle machen. Wir durften nicht ihn irgendwie malen.
Und da frage ich mich halt, ja, wenn es damals schon Fotoapparate gegeben hätte, dann hätte man Jesus genauso aufnehmen können wie uns heute auch. Ja? Also wo ist das Problem, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ich glaube, dass diese Beschreibung hier und dieses Verbot eigentlich erklärt wird durch den Vers 5. Erstaunlicherweise bezieht sich ja Vers 4, also kein Bildnis und kein Gleichnis machen, nicht auf Gott selber oder nicht nur auf Gott. Das heißt ja nicht, du sollst dir nicht von mir ein Bildnis machen, sondern von eben was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser oder also unter der Erde ist. Das heißt von gar nichts. Da ist nicht nur Gott ausgeschlossen, da ist alles ausgeschlossen. Und die Bildnis oder Gleichnis oder die Abbildtheorie, oder das, was hier verwendet wird als Wort, sagt ja nicht, man darf nicht malen, sondern man darf es nicht anbeten. Es soll kein Götzenbild sein. Mhm. Also ein Bildnis, ein Abbild in dem Sinne, eine Ikone oder ein Götzenbild oder sowas, das darfst du nicht herstellen. Egal, was da drauf ist, ob da jetzt Gott Vater drauf ist oder der Sohn oder der Frosch oder sonst irgendwas, ne? Wenn es als Ikone dient oder als Götzenbild, dann geht das nicht. Punkt.
Na, aber ist hier wirklich von... Ich bin noch mit mir am Hadern, ob wir es hier mit Vorstellungen von Gott haben, also zu tun haben. Ich verstehe das auch so, wie du das gesagt hast. Mhm. Aber ich frage mich noch, ob da überhaupt die Rede ist von dem, was wir alle machen und haben, nämlich eine Vorstellung von diesem Gott.
Wie Gott ist.
Genau.
Das heißt ja nicht, dass ich mir vorstelle, wie er aussieht, sondern wie er
ist. Richtig. Es geht für mich ja nicht, dass ich Bilder malen soll, sondern selbst wenn du ein Symbol an die Stelle stellen musst, ist das ja auch was von über der Erde oder unter der Erde. Es ist ja auch irgendwie...
Das ist mein Kreuz.
Ja, genau. Aber es ist ja auch was Reales. Ne? Mhm. Und ich frage mich halt, ist das nicht so, dass es unvermeidbar ist? Wir haben Vorstellungen, wie Gott ist. Ja, wenn ich meinen Kindern das vermittle, gebe ich ihnen irgendwas mit. Ja, und erstmal werden sie denken, vielleicht in den ersten Monaten, der muss sein wie Papa. Das hört aber zum Glück
schnell auf.
Hört das schnell auf.
Gott sei Dank ist er nicht wie Papa.
Genau, Gott sei Dank ist er nicht wie Papa. Er spielt in der Pubertät alles andere. Und wie werde ich dazu geführt? Also welche Vorstellung soll ich mir denn machen? Also
ich meine,
ich darf sie jetzt nicht malen und schnitzen. So.
Zeitgleich passiert ja was. Also im Volk Israel, als Gott mit Mose spricht auf dem Berg, passiert ja zeitgleich ein Ereignis, das auch für das Volk einschneidend war, 2. Mose 32, ab Vers 1. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, also Mose ist da mehrere Tage, mehrere Wochen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sagte zu ihnen, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron aber sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. So riss denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, Das sind die Götter, die uns aus dem Land Ägypten, Israel heraufgeführt haben. Zuvor sagen sie ja noch, es war der Mann Mose, aber der ist irgendwie jetzt auch weg. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Jetzt hat er kalte Füße bekommen, da oben auf dem Berg, da gewittert es und donnert es und der ist dorthin.
Das überlebt keiner da oben.
Ja, oder der ist auf der anderen Seite runter und hat sich gedacht, das ist doch zu steil, die ganze Geschichte. Also der hat uns wohl doch nicht herausgeführt, dieses Kalb, das sind die Götter.
Ja, und mich fasziniert das jedes Mal. Da kommen die und sagen, ja, wir haben einen Vorschlag, wir wollen jetzt so einen Götzen haben hier, einen Kalb. Und Aaron ist ja eingesetzt eigentlich so als Priester. Gut, er hat noch nichts zu bepriestern so richtig, das kommt erst danach, ne? Mhm, aber Aaron sagt, gut.
Machen wir.
Also diese Unmittelbarkeit, die begreife ich einfach nicht. Aber vielleicht ist es gerade das, was der Text sagen kann, dass dieses Volk wirklich noch so labil ist. Mhm. Ja, das Gebot haben wir schon gehört, also von der Narrative her. Ne? Mhm. Das Gebot haben wir schon gehört. Sie haben es noch nicht gehört.
Aber wir haben es noch nicht verinnerlicht. Wir wissen nicht, was es heißt.
Und das dauert keine 5 Minuten, da sagen die, also ist der Druck so hoch.
Ja. Ja, oder die Unsicherheit. Ich habe mir auch so, ist ja die Unsicherheit. Unser Leiter ist weg, der ist nicht mehr sichtbar. Mhm. Also unser...
Wir brauchen was Sichtbares.
Unser Anführer ist, wo ist der?
Naja, es gibt ja auch so Kommentare, ich mal gelesen, ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, dass gesagt wird, naja, sie wollten ja nicht das Kalb anbeten, sondern sie stellten sich dann vor, wie ihr Gott auf diesem Kalb reitet.
Das ist auch, so kann man auch rauskommen aus der Situation.
Das passiert ja in der Religion und in der Kirche ständig. Ne? Wir beten das nicht an, wir verehren das nur. Ne? Also wir finden da ja immer ganz gute, clevere Auswege.
Aber die Aussage ist ja klar, ne? Das ist der Gott oder das sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Genau.
Also das ist das Tier, auf dem unser Gott sitzt. Genau. Aber versucht Gott sich, ich denke auch für mich viel darüber nach, versucht Gott sich einer Form zu entziehen. Also nicht Form anzunehmen und dadurch nicht was greifbar zu sein? Oder warum? Was ist das Problem, wenn man jetzt eine Figur hätte und sagt, so sieht unser Gott aus?
Ja, weil das nur eine Kopie ist. Das kann ja nie das Reale sein. Gott kannst du praktisch nicht duplizieren oder wirklich symbolisieren. Sondern Gott ist, genauso wie, ich meine, wir haben ja manchmal auch so Sachen, ja, jemand hat etwas von jemand und sagt, das ist so, ja, was weiß ich, kann ja ganz banal ein Stofftier sein, ja. Und der repräsentiert jetzt, also es ist weg, ja. Man macht das ja manchmal bei Kindern, ja. Ich schenke dir ein Stofftier und solange ich weg bin, hast du das. Aber,
so als Krücke.
Ja, aber wirklich geht das ja nicht.
Also Wachsfigurenkabinett funktioniert
ja,
nicht. Also
das geht nicht.
Elvis Presley
das
oder Michael Jackson.
Weil die Individualität, selbst in unserem Bereich, ist so hoch, ist so stark, dass du es durch nichts ersetzen kannst. Und bei Gott gilt das allemal. Du kannst ihn durch nichts ersetzen.
Okay.
Er ist einzigartig.
Das heißt, der Versuch, ihn dann zu fassen und eine Kopie von ihm herzustellen, ist eine Reduktion.
Ist absolute Reduktion. Eine banale Reduktion sogar. Ist ja auch interessant, dass Gott sich nie sichtbar macht. Ja, wir haben die Geschichte mit Elia am Horeb. Wir haben es mit Mose ja auch, wo er sagt, du kannst mich wenigstens von hinten sehen. An anderer Stelle eben, er hält die Hand davor, ja, weil der Mensch würde verzehrt werden, er würde sterben, weil diese Energie, diese Ausstrahlung von Gott, diese Heiligkeit, die ist für jemanden, der nicht in seinem Bereich ist, der also nicht heilig ist wie er, der getrennt ist von ihm durch Sünde, ist das völlig verheerend, das ist tötend.
Und trotzdem ist es ja spannend, dass es in der Bibel ein paar wenige Schilderungen gibt, wie Gott aussieht. Ja. Ja. Also ich hatte zum Beispiel an Daniel,
Kapitel 7,
nennen,
Alte
denken.
An Tagen.
Ja. Du hast recht, es gibt keine direkte Sichtweise. Doch, es gibt das im
Es gibt eine Gottesschau hier, das muss ja in diesen Kapiteln sein, mit den 70, wo sie wo nach dem Empfang des Gesetzes sie hochgehen und
auf den Berg, meinst
wird
du?
Einfach nur lapidar eingeworfen und sie sahen Gott. Das ist das einzige Mal im Alten Testament, das ist wirklich so, ist natürlich wahrscheinlich auch von Theologen ganz schön heruminterpretiert worden, aber es wird so.
Das ist die Frage, was haben Sie gesehen? Sie haben es auf jeden Fall nicht berichtet, was Sie gesehen haben.
Ja, ja.
Hier, 2. Mose 24,
24
ist Vers 9, ja. Da stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Also sie gehen mit und sie sahen den Gott Israels. Aber es wird nicht gesagt, was sie sehen.
Doch.
Und unter seinen Füßen, naja, ja, jetzt ist die, okay, dann ist das
unmittelbare Umfeld, sagen wir mal.
Also unter seinen Füßen war es wie Arbeit von in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die edlen Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Okay, also sie haben den, das Umfeld, also seine, was an seinen Füßen ist, aber haben so. So sieht's aus. Also ihm ins Gesicht haben sie nicht geschaut.
Und das ist ja auch bei den Visionsschilderungen, die später dann kommen bei den Propheten wie Daniel und so weiter, ne? Daniel 7, immer so, dass das Umfeld geschildert wird. Es wird gerade noch gesagt, der hat also der Uralte, ja, und dann hat weiße Haare oder wie eine Flamme, ne? Und dann sein Kleid ist weiß und das war's, mehr nicht. Ja?
Und das Ergebnis. Sie schauten Gott und aßen und tranken. Also das, ich finde das schon mal wichtig, weil diese Konstituierung von, das ist ja schon fast Mahlgemeinschaft, die da stand. Das ist ja fast eine Vorwegnahme, die hier passiert. Aber das stimmt natürlich. Es wird immer so diese Ergebnisse und wie das wirkt, wie Menschen darauf reagieren. So wie bei Mose, wo er sagt, ich habe nur das Hinterherschauen, ich habe nur das Nachsehen bei Gott. Also ich kann ihm hinterher.
Hier ist noch eine wichtige Information, Vers 11. Er reckte seine Hand nicht aus, wieder die Edlen Israels. Also
ja.
Das ist ja auch ein Bild von Gott, das gezeichnet wird. Er begegnet ihnen und hat Gemeinschaft mit ihnen, ja, könnte man jetzt sagen, Tischgemeinschaft, wenn man das so verstehen wollte, als sie Gott geschaut hatten. Also vielleicht ist es aber auch einfach, sie haben Gemeinschaft untereinander. Mhm. Und das suggeriert ja irgendwie, sie haben sich wohl gefühlt. Deshalb essen und trinken sie. Aber vorher steht, er hat seine Hand nicht gegen sie ausgereckt. Das heißt, er ist ein Gott, der wohlwollend ist. Er lässt sie nicht Nachteile haben, dadurch, dass sie ihn gesehen haben. Seine Basis oder sein Umfeld gesehen haben.
Weil, ich glaube, der Hinweis hier, es gibt hier so einen Paralleltext natürlich, weil Jakob, als er am Jabok, das darf man nicht verwechseln immer, an diesem
Fluss
da, Bach, mit Gott kämpft, sagt er ja nachher, 1. Mose 32, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Trägt aber einen Schaden davon.
Ja, die Seele schon, aber die Hüfte ist verrenkt.
Genau, deswegen wird wahrscheinlich hier nochmal gesagt, die haben diesmal keinen Schaden, so wie Jakob damals. Das wird wahrscheinlich so hier der Seitenhieb sein.
Achso, weiß ich, ja, ist ein interessanter Gedanke. Ich habe das halt immer dann oder so dann verstanden, auch so, dass diese Hüfte verrenken ist, das ist auch nochmal so ein Symbol der Verwundbarkeit, in die jetzt Jakob hineinkommt. Eine Verwundbarkeit, vor der er sich auch jahrzehntelang auch gedrückt hat, sie zuzulassen.
Also. Ja, aber das ist ja deswegen eine interessante Geschichte, auf die wir jetzt da gerade gebracht werden, weil es einen Kampf gibt.
Ja.
Weil er ringt mit diesem, wie wird er bezeichnet?
Nichts, ein Fremder oder ein
Fremder.
Eigentlich hat er trotz der verrenkten Hüfte einen positiven Ausgang, denn er wird ja dann sogar so genannt, Israel.
Ja.
Du hast mit Gott gekämpft.
Und gesiegt auch.
Und gesiegt. Also das heißt, es wird
ein
positiv.
Mann, nur ein Mann.
Es wird positiv, ja klar. Es wird nicht deutlich, wer ist das eigentlich.
Ja. Aber ich finde dieses Ringen um das Gottesbild, das finde ich super spannend, weil er anders daraus hervorgeht.
Ja.
Und er sagt, das war hart, das hat mich was gekostet. Ne? Ich hinke jetzt.
Und er hat
auch
gar nicht damit gerechnet.
Ja. Aber was war denn die Härte? Also ich glaube, dass die Härte nicht der Kampf war, sondern das wirklich Harte war, dass er endlich zulässt, wer er ist. Ja. Denn als sein Vater ihn fragt, wer bist du? Da tut er so, als wäre sein Bruder Esau, damit er den Erstgeburtssegen bekommt. Und jetzt 20 Jahre später in diesem Kampf wird er konfrontiert mit der Fragestellung, was ist dein Name? Und das sagt jetzt Esau, der Gesegnete. Nee, er sagt, ich bin Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger. Also was ist denn das wirklich Harte, der Kampf oder dass ein Mensch es zulässt, dass Gott durch ihn hindurchgeht oder er durch sich hindurch zu Gott kommt und nicht daran vorbei. Denn er versucht ja vieles, diesen Kampf, von dem er gar nicht weiß, dass er auf ihn zukommt, auszuweichen. Beten, Geschenke und was auch immer.
Ja, also ich glaube, das Harte daran ist, was heißt hart? Es hat ja auch was Schönes daran, dass Gott wirklich mit uns wirklich da treffen will, wo wir zu ringen haben mit unserer Vorstellung von ihm. Es gibt in Forrest Gump diese schöne Szene, wo dieser eine Vietnam-Veteran da völlig heruntergekommen und zynisch und mit Gott nicht fertig ist, da kommt er in diesen Sturm da rein und er hat dann keine Beine mehr, er hat sich da oben an den Mast festgebunden und es blitzt und donnert und ihm und er streckt immer die Faust gen Himmel und sagt, lieber Gott, ist das alles, was du drauf hast? Kannst du nicht noch mehr? Also das ist wirklich dieser Kampf. Und das wird gar nicht so beendet, das wird einfach beendet durch die nächste Szene, wo dieser Typ dann im Wasser, das friedlich ist, am nächsten Morgen die Sonne scheint, schwimmen geht und seinen Frieden gemacht hat mit Gott und von da an auch dann wieder eine vernünftige Klamotten trägt und nicht mehr so verwahrlost.
Aber kämpft Gott mit ihm oder eher mit Gott?
Naja, wie ist es? Also in dem Fall hier, aber es ist doch, also ich finde es schon ein hartes Ringen, auch im Leben zu sagen, lasse ich von meinen alten Gottesbildern, begegne ich dem wahren Gottes, der mir auch mal als der völlig andere entgegenkommt und ich dann sagen muss,
das ist auf jeden Fall was Existenzielles. Also ja. Die Existenz, das schließe ich jetzt aus dem, was ihr sagt, auch in Bezug auf Jakob. Die existenzielle Erfahrung, auch die Grenzerfahrung, würden wir sagen, führt mich, wie würdet ihr das sagen, führt mich zu Gott, führt mich zum...
Also ich würde sagen, es führt...
Richtigen Gottesbild würde ich gar nicht sagen
wollen. Ich würde erst mal sagen, es ist auch eine Selbsterkenntnis. Er lässt es ja zu, dass er Jakob der Betrüger ist. Und in diesem Augenblick der Selbsterkenntnis und dadurch auch einer möglichen Selbstverzweiflung, dann kommt der gnädige, barmherzige Gott, der dann sagt, komm, du brauchst nicht zu verzweifeln. Das ist dann der Wendepunkt. Aber man kann diesen Wendepunkt nicht umgehen, glaube ich.
Das heißt also, ich kann Gott nur erkennen, wenn ich auch bereit bin, mich selber zu erkennen, mich selber zu finden. Ich kann das nicht losgelöst von dem.
Glaube ich nicht.
Also Gott wollte ihn ja direkt dahin führen. Das war ja die letzte große Hürde, die er überwinden musste, ne? Und wenn der Jakob oder wenn du bereit bist, dich von Gott führen zu lassen, dann kannst du Gott erkennen.
Ich sehe ja noch was anderes Väterliches, weil in all dem sehe ich ja irgendwie, weil du sagst, wie führt Gott denn, das ist ja auch wieder der Teil dieses Gottesbildes, uns heran an sich selber, an das Leben, an uns. Ne? Hier ist das ja schön, weil...
Mit hier meinst du jetzt...
Bei Jakob. Bei Jakob.
Okay. Mhm.
Die ringen da zusammen an diesem Flusslauf da. Und dann sagt Gott ihm sogar, weil du mit Gott gekämpft hast und du hast gewonnen. Und ich denke mal, was ist das denn jetzt? Ne?
Ich habe auch mal über dieses, hat er jetzt echt gewonnen? Oder
und ich denke, ist das...
Seelsorge jetzt.
Ja, also ich verstehe es einfach als Vater, weil mein Sohn wollte immer ringen. Also kämpfen war für ihn das Größte. Also in einer gewissen Zeit und sehr lange mussten wir kämpfen. Ich kam von der Arbeit nach Hause und es wurde gekämpft, durchs ganze Zimmer hoch und runter getobt und gemacht. Ne? Aber ich musste immer als Vater aufpassen, dass ich auch zugesehen habe, dass er auch gewonnen hat manchmal. Ne? Also es war pädagogisch schon irgendwie wichtig, dass er auf mir drauf saß und ich sagte, boah, ich schlag ab, ich kann nicht mehr da mit seinen 15 Kilo oder so. Ne? Und trotzdem, also...
Aber er wusste auch, dass du stark bist, das hat er ja auch gewusst.
Aber ich glaube, Gott geht pädagogisch mit uns um, also so erkläre ich es mir.
Ich meine, wie hat er denn gewonnen? Wenn wir in den Text schauen, ist das einzige Indiz dafür, dass er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Mhm. Weil er will ja, der Mann, also der andere, sagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob lässt ihn nicht gehen. Und als Ergebnis davon, habe ich den Eindruck vom Text,
dass er
sagt, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Ja, was hat er denn gewonnen? Er hat gewonnen, dass er bleibt. Er bleibt noch. Und er lässt sich sogar auf ein Gespräch mit dem einen, der sagt, wie heißt du? Hm. Und dann kommt das Bekenntnis.
Sagt aber nicht, wie er heißt.
Nein.
Also das hat dich nicht zu interessieren. Da sind wir wieder bei dieser Frage des Gottesbildes, Gott zu sehen. So, er darf ja fragen, wie heißt du? Er sagt, ich heiße Jakob. Und wie heißt du? Also überfordert Gott das Volk Israel, indem er von ihnen verlangt, an einen Gott zu glauben, den sie nicht sehen können. Weil sie waren ja gewohnt, über Jahrhunderte in einem Umfeld zu wohnen und zu leben, wo man Gott, viele Götter gesehen hat. Und
aber das ist ja nicht im Vakuum. Wo sind wir? 2. Mose 32, das ganze erste Buch Mose hat ja genug davon bereit. Und das ist doch gerade so. Ich sehe Gott, also vielleicht ist das ganz gut, weil es mein Gottesbild wiedergibt, was ich oft sehe. Nämlich Gott sagt, ein Gewinner bist du, in diesem Sinne, wenn du immer bereit bist, mit dem, was du nicht verstehst an mir, mit meinem Handeln und so, zu kommen und sagst, komm, hier, ne? lass uns drüber diskutieren. Ich habe neulich, war ich bei einer Hochzeit oder so, und wie das immer so ist, ach, sie sind Pastor und so, ja, ich frage mich dann, warum so viel Leid in der Welt geschieht. Und irgendwie wird man immer in diese Frage, die ja auch wirklich total komplex ist, wird man hineingeschmissen. Dann wird das beim Kaffee und Kuchen so ein bisschen, ne? Dann schmeiße ich da so ein paar Sachen dahin über das Leid der Welt. Und dann denke ich immer so, es ist aber nicht kämpfen. Also wenn jemand die Frage hat, würde er doch auch zwischen Kaffee und Kuchen oder in seinem Leben oder in die Kirche oder sich von Altar klemmen und sagen, ich will da auf eine Antwort haben und ich lass da nicht los oder ich nehme dieses alte Buch mal vom Regal. Also das ist, glaube ich, das, was Gott wirklich würdigt, auch im Psalter dann, wo der kommt und sagt, komm, lass uns in den Ring steigen.
Bei Hiob, das heißt, ne? Beim nächsten Mal würdest du dann die Person fragen, wie viel sind sie bereit, für die Antwort auf diese Frage einzusetzen?
Ich hab mir das nachher wirklich überlegt, weil wir stellen uns die Frage, wenn es uns schlecht geht, aber dann, wenn es uns gut geht, quält sie uns dann nicht mehr so doll. Und ich hatte wirklich, also naja, ich bin ja nicht so der Psychologe, dass ich dann sage, das ist gar nicht die Frage, die sie beschäftigt.
Ja, genau. Also ich finde, die Frage, die du vorhin gestellt hast,
ob Gott sie überfordert.
Ob Gott sie überfordert. Und die Frage,
sich
die
du jetzt auch hast,
die lässt sich eigentlich beantworten. Ich versuche mir vorzustellen, wie das im Himmel gelaufen ist, als Gott so überlegt hat, was er mit den Menschen macht. Und ich bin sicher, da hat irgendjemand, wir sind ja sehr intelligent da im Himmel, irgendjemand hat gesagt, wie willst du, wenn du unsichtbar bleibst, dich den Menschen überhaupt offenbaren? Das funktioniert nicht. Und dann stelle ich mir so ganz laienhaft vor, dass Gott sagt, ich werde nicht unsichtbar bleiben. Ich werde mich sichtbar machen. Ich werde selber zu ihnen gehen. Ich werde selber so werden wie sie. Ich werde in ihr Menschsein gehen. Und ich werde selber das Leid durchmachen, was sie durchmachen. Und das ist nämlich eigentlich die eigentliche Antwort. Weil wir haben einen Gott, der die Menschen nicht überfordert durch seine Unsichtbarkeit, sondern der ihnen so nahe kommt, wie man überhaupt nahe kommen kann, und der sogar leidet, unter ihnen leidet, sogar durch sie leidet, das Leid von ihnen akzeptiert und damit auch die Leidfrage beantwortet.
Und im Neuen Testament wird es ja deutlich, dass der Sohn Jesus eben die Verkörperung Gottes ist.
Aber auch nicht für alle.
Wie meinst du nicht für alle?
Ja, nicht alle akzeptieren das.
Ja, also natürlich.
Auch seine Zeitgenossen um ihn herum sagen ja nicht, wow, endlich,
Aber
Gott ist auf die Erde gekommen.
Für uns deutlich, und die Frage ist natürlich auch im Alten Testament dann, wo zeigt sich da schon Jesus vor seiner Inkarnation? Ja, also in diesen ganzen Visionen der Gottesbegegnung jetzt am Jabok zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass es der präexistente Christus, der hier mit Jakob ringt und der ihn zu einer inneren Wesensveränderung bringen möchte, die er dann zeigt, wie du schon sagst, indem er sagt in Vers 28, ich bin Jakob, indem er das zugibt.
Aber das, was du gerade sagst, zeigt ja, wie kritisch das Bild von Gott ist, das Menschen haben. Das heißt, die Zeitgenossen von Jesus haben so ein starkes Bild von Gott gehabt, dass sie den eigentlichen Gott nicht mehr erkennen konnten.
Also die Ausländer haben es irgendwie hingekriegt, die drei Weisen oder wie auch immer, wie viel drei, wir sagen so
die traditionell drei. Aber die Weisen unbelastet waren.
Die Weisen aus dem Morgenland kommen und sagen, hier ist was Besonderes passiert. Ein paar hergelaufene Hirten sagen auch so, wow.
Ja. Die religiösen Leute hatten ihre Vorstellung und die hat sie gehindert. Und das ist das Gefährliche für uns auch heute, dass wir so eine Vorstellung von Gott haben, dass sie uns hindert, ihm wirklich zu begegnen. Wie er wirklich ist.
Ja, aber das ist ja ein Thema, was immer wieder kommt, dass es die Religiösen sind, die da irgendwie dazwischen grätschen. Mir geht das heute oft so, also jetzt nicht nur biblisch, wenn ich manchmal so Kirchen betrete und dann, wie es mir einmal passiert ist, und dann kommt da irgendwie, dann steht da so ein Klerikaler, ne, und sagt dann so, hier Mütze ab oder Mütze auf, je nachdem, wo man rein oder raus geht oder... Hier, die Hose ist ein bisschen zu kurz und so.
Schuhe.
Und dann denke ich betrete gerade eine Kirche, ich möchte Gott begegnen. Ne? Und welches Bild wird mir jetzt als Tourist, erwähnt mich als Tourist, und ich bin ja einer, welches Bild, warum wird, ne, das ist so befremdlich für mich, warum ist es nicht, Mensch, kommt rein, Leute, hier.
Aber woher weißt du, dass du in dieser Kirche Gott begegnen kannst?
Das
führt dich zu dieser Vermutung? Nein,
der Religiöse vermutet das. Mhm. Und diese Diskrepanz fällt mir auf. Wenn er wirklich glaubt, dass hier Gott ist, dann müsste er eigentlich draußen stehen und sagt, Leute, egal wie ihr seid, wie abgelumpt, ob der kurze Hose hat oder lange Hose, kommt rein. Wir wollen hier euch was zeigen, wie Gott eigentlich ist. Und dann könnt ihr immer noch eine lange Hose anziehen. Ne? Aber es ist nicht das, was passiert. Und da glaube ich, das macht mich manchmal, also ich gehe manchmal sauer raus. Also ich bin in einem Dorf in Bayern mit meiner Tochter da reingekommen. Ne? Und da war erst so ein kleiner Eingangsbereich und da war ein Gekreuzigter. Ne? Der war aber auch wirklich, da floss das Blut richtig. Ne? Mhm. Und meine kleine Tochter, 6, 7 Jahre, die sieht das, denkt sich, was ist das denn hier, die Geisterbahn oder was? Raus. Aha. Die ist da nicht, sag ich, gehe da nicht rein. Ne? Also... So fromm und schön und heilig, das ist auch so eine Leidenstheologie und so, ne? Das Kind habe ich in die Kirche nicht reingekriegt. Und da frage ich mich manchmal, wo stehen wir im Weg? Und ist das erste Bild, was wir denen mitgeben können? Guck mal, hier ist einer, hat eine Dornenkrone und Speer in der Seite, das Blut läuft runter. Herzlich willkommen in der Kirche.
Ja, das ist ja, wenn es ja nur in der Kirche ist, aber teilweise ist es ja dann verteilt in der Landschaft. Ich habe mir auch das manchmal so gedacht. Wenn man jetzt so nicht zu dem Kulturkreis kommt und man dazugehört und dann in diesen Kulturkreis hineinkommt und dann sind an verschiedenen Stellen solche Marterpfähle, denkst du dann auch so, wow, krass. Also wenn es jetzt ein Film wäre, man sagen, was ist das für ein Volk? Wie sind die denn drauf? Also kommt jetzt jeder ans Kreuz, der irgendwas falsch gemacht hat oder der die Christusgeschichte nicht kennt. Was für ein Bild malen wir davon oder wo fokussieren wir uns dann auf einmal dann da drauf? Auch mit meinem kleinen Jungen bin ich mit dem Kinderwagen spazieren gefahren und der hat geschlafen. Dann bin ich auch in so einem Marterpfahl vorbei. Ich habe mir das genau angeschaut und dachte, wow, was nehme ich jetzt mit an Gottes Bild?
Ja, und das ist ja nichts verkehrt. Das ist ja die Geschichte, die uns erzählt wird.
Ja.
Aber
nur welchen Teil? Welcher Teil greifst du dir heraus? Albrecht Dürer, Renaissance-Maler, 1498, kurz vor dem 15. Jahrhundert, also vor dem Jahr 1500, da war eine große Euphorie in Europa, die Welt geht zu Ende. Er malt seinen Offenbarungszyklus, 15 Blätter, glaube ich. Und das bekannteste von den Blättern, das am meisten seitdem rezipiert oder vorgestellt wird, wenn man sagt, wie sieht denn der Offenbarungszyklus aus? Muss man sich ja meistens ein Blatt rausgreifen und es irgendwo drucken, sind die 4 apokalyptischen Reiter. Die kennst du auch, ne? Mhm. Aber kennst du irgendwie Gott, den Vater oder Christus, das Lamm?
Apokalyptischen Reiter.
Du kennst die apokalyptischen Reiter. 500 Jahre lang hat man sie uns vor Augen geführt, die 4 apokalyptischen Reiter.
Ja.
Also liegt es dann an uns, gar nicht so sehr an Gott. Denn wir drucken ja die 4 apokalyptischen Reiter. Es sagt ja nicht Gott, von den 15 Blättern, die Dürer gemacht hat, nehmt bitte immer die 4 apokalyptischen Reiter raus, wenn ihr über mich redet. Also ist doch das Problem dann, also wir machen ja Gott zu dem.
Ja, aber das Gottesbild muss ja nicht immer nur auf einer punktuellen Erfahrung beruhen.
Ja. Gott sei also Dank.
Meine Tochter zum Beispiel hat das auch erlebt, ja. Oder ich mit meiner Tochter, dass ich in der Kirche gehe und da hängt dann das Kruzifix, ja? Also richtig mannshoch so. Ne? Mhm. Aber es war kein Problem.
Ich für, sie,
für Sie? Für Sie war kein Problem. Nein, nein, nein. Und ich habe sie dann auch konkret gefragt, weil sie die Geschichte kennt. Ne? Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, wer ist das da am Kreuz? Jesus, wusste sie. Mhm. Ne? Und dann habe ich ihr noch mal erzählt, warum der da hängt. Und was das für uns bedeutet. Ja? Mhm. Und dass er unsere Sünden abwaschen kann und ein Herz noch reinmachen kann dadurch. Mhm. Und dass er jetzt aber lebt, ja? War für sie kein Problem. Sie hat es faszinierend gefunden. Sie stand davor, hat sich das angeguckt, ja? Aber hat keine Schock- oder Angstreaktion entwickelt.
Also aber da bist du jetzt bei dem Illustrativen halt. Sondern es ist ja
wirklich so bei den Unterschieden, wie wir es unterschiedlich wahrnehmen. Ne?
Ja. Ja. Ja, aber das ist ja eine Anschauung, das ist eine Illustration. Wird man auch so, in den ersten Jahrhunderten haben die Menschen nicht lesen können und schreiben können. Deswegen waren die Kirchengebäude oder die Kirchenräume bebildert, um dann anhand der Bilder dann das Evangelium erklären zu können. Nur irgendwann haben die Leute lesen gelernt und schreiben gelernt und das ist bei den Bildern geblieben. Und aus den Bildern wurden dann verehrungswürdige Ikonen und so weiter.
Ja,
und die Leute lesen aber nicht.
Und es ist sicher eine berechtigte Frage, warum wir nicht auch die Auferstehung darstellen. Ihr habt ja recht, ne, mit diesen Kruzifixen überall. Klar, da wird gesagt, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, weil da ist der Sieg errungen worden über Teufel und Tod. Aber die Auferstehung ist eigentlich der Beweis, der letzte Beweis dafür, sagt ja auch Paulus in 1. Korinther 15. Ne? Mhm. Wenn er nicht auferstanden ist, dann können wir alle einpacken. Brauchen wir auch nicht mehr predigen von der Lösung und so. Das ist alles nichtig, hinfällig. Mhm. Mhm. Aber stellen wir Auferstehung dar? Ich habe das mal gesehen in einer Kirche. Da hat ein Bildhauer tatsächlich jetzt nicht die Auferstehung Jesu, aber die Auferstehung grundsätzlich dargestellt, wo eine Grabplatte aufbricht und man die Hand hervorkommen sieht, sehr eindrücklich. Ja, irgendwo in einer kleinen Kirche in der Schweiz ist dieses Bild. Wirklich eine tolle Darstellung der Auferstehung. Hat mich sehr angesprochen. Mhm. Wo Hoffnung zum Ausdruck kommt.
Oder die Wiederkunft.
Ja. Oder dann natürlich die Wiederkunft.
An die Generalkonferenz, Kirchenleitungsgebäude in Silver Spring. Da gibt es eine ganze Skulpturenreihe, wo so die Wiederkunft irgendwie nachgestellt ist, im Eingangsbereich, also im Foyerbereich. Und das kann man ja auch machen,
für die Auferstehung. Ich kehre nochmal zurück zu dieser Frage, ob sich Gott der Form entzieht. Und da habe ich so gefragt, warum? Winfried, du hast da eine Antwort, die du da gefunden hast, war so, dass man ja dann Gott nicht fassen kann, weil es bleibt ja immer dann eben nur ein Duplikat oder eine Reduktion von ihm. Ich habe mich auch so gefragt oder für mich so eine Antwort gefunden, weil er dadurch ja auch so fassbar wird und dann bewegbar wird. Also in der Geschichte Israels, Geschichten, wo man sagt, wir nehmen die Bundeslade, weil die Bundeslade ist der Ort, der Thron Gottes, da ist Gott anwesend, da ist er, da vermutlich dann in dem Denken dann daran hat man ihn dann auch verdinglicht. Jetzt, wenn wir die Bundeslade mitnehmen, mit zum Kriegsschauplatz nehmen, dann wird ja Gott bei uns sein und mit uns sein. Und er wird sich schon gefälligst hoffentlich verteidigen, damit man nicht die Bundeslade verliert und die in Feindeshände gerät. Oder damit wir eine Niederlage erleben. Also Gott tragbar zu machen, bewegbar zu machen, also sich seiner zu bemächtigen. Und das geht ja dann nicht, weil wo ist er denn? Ja, der ist ja, wir können ja, wo sollen wir denn hin? Ja, im Tempel. Es war auch so, okay, Tempel, Tempelhaus Gottes. Also wenn wir zu Gott wollen, müssen wir in den Tempel. Aber dann sagt Gott, da bin ich gar nicht, da sucht ihr mich jetzt umsonst. Ich bin schon woanders oder weitergezogen. Aber gleichzeitig macht er das, also sich ein Haus bauen zu lassen.
Ich finde es sehr interessant, dass wir auch bei uns Menschen eigentlich sehr darauf angewiesen sind, jemanden kennenzulernen, wie er ist. Und das wirkt sogar über den Tod dieses Menschen hinaus. Wir alle haben Menschen in unserer Erinnerung, die wir nicht mehr berühren können, die wir nicht mehr sehen können, es sei denn, wir haben Fotos von ihnen, die wir natürlich auch gerne anschauen. Aber wir haben sie in unserer Erinnerung abgespeichert, wie sie waren. wie sie sind, wie sie gewesen sind.
Also eher um das Sein dann, genau. Also als um die Form.
Wie ihr Charakter war, wie ihre Persönlichkeit war, inwieweit sie uns geprägt haben, an welchem Wegkreuz unseres Lebens sie uns begegnet sind und uns beeindruckt haben und uns ermutigt haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das haben wir alles abgespeichert. Und ich glaube, dass es bei Gott auch so ist. Und jetzt ist halt die Frage, wie begegnet er mir, wie ist er mir begegnet und wie speichere ich ihn ab? Mhm. Und das leitet mich dann auch in der Zukunft.
Naja, aber das ist einmal biografisch die Frage.
Ja.
Es ist aber, wir waren ja eben schon mal auf dieser Schiene, es ist ja aber auch so, dass Jesus selber sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Mhm. Nach dem Motto, es gibt durchaus Geschichten zu erzählen, ja. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, ja. Wie er mit Menschen umgeht, genau. Wie er drauf ist, ja. Dann gibt es sogar 4 Bücher im Neuen Testament, die dir das sehr detailliert und sehr detailreich, glaube ich, auch rüberbringen wollen. Und ich versuche immer, also auch daher zu kommen, vor allen Dingen in der Seelsorge, wenn ich sehe, dass Leute da von ihren Eltern manchmal gruselige, also eher die 4 mit den 4 apokalyptischen Reitern groß geworden sind und dahinter dann auch vielleicht sogar ihr Gottesbild so bestimmt ist. Nimmer erstmal eher das Gericht und bestrafen und muss alles richtig machen und so. Das ist ja anstrengend und so ein Gott ist ja natürlich noch nicht befreiend. Und um diese Leute seelsorgerlich abzuholen, fange ich an, mit ihnen zu lesen. Guck mal, wie ist Jesus mit Leuten umgegangen, mit Außenseitern, mit Typen, die anderen schon abgeschrieben hatten, mit Leuten, die von Dämonen besessen waren, gar nicht mehr selbst die Kontrolle über sich hatten. Und ich finde schon, dass sich darin eine ganze Menge prägen lässt von unserem Gottesbild. Also
das ist ja genau das Bild, was wir auch von Menschen prägen in unserem Gedächtnis. Wie ist dieser Mensch mit anderen umgegangen? Mhm. Natürlich zuallererst, wie ist er mit mir umgegangen, wenn ich eine persönliche Beziehung zu ihm hatte. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, was du sagst. Ich möchte gerne durch Jesus erfahren, wie Gott mit Menschen umgeht. Und das hat mich persönlich sehr geprägt, als mir das deutlich geworden ist, auch in einer Zeit der existenziellen Not, wo ich den Eindruck hatte, da ist niemand sonst mehr. Und dann Jesus zu begegnen und in Jesus Gott zu begegnen und zu wissen, so geht er mit dir um. Das ist etwas, das ist so nachhaltig, das vergisst man nie mehr. Das bleibt. Wie man so schön sagt, für die Eisenbahn drüber.
Aber da ist ja auch die Nähe sowas. Ich werde gerade erinnert, bei meinem Grundschullehrer, katholische Schule in Münster, ich hatte einen tollen Grundschullehrer, ich habe ihn geliebt. Es war ein super Grundschullehrer, wir haben ihn alle geliebt. Und später, viele, viele Jahre später, rede ich mit jemandem, das stellt sich heraus, er war an der gleichen Grundschule und alle fürchteten, der war auch gleichzeitig der Rektor von dieser Grundschule. Der war überall gefürchtet, bei allen Klassen oder so irgendwie. Und dann höre ich das und denke, nein, das war der tollste Lehrer. Ja? Wir durften bei ihm dann, einer, wenn er was gut macht, durfte neben ihm sitzen während des Unterrichts und wir durften dann mit unterrichten und der hatte pädagogische Sachen drauf und weil er immer explodiert ist, der konnte nämlich so herrlich wütend werden, wenn wir zu laut wurden und so. Dann hat er gesagt, jetzt malt mal mein Gesicht, wenn ich wütend werde, und dann haben wir die Rotstifte gegriffen und haben ihn dann gemalt und so. Für mich, weil ich sehr nah dran war an ihm, weil es mein Lehrer war, es war mein Klassenlehrer, war es der beste Grundschullehrer überhaupt. Mhm. Andere hatten ein Bild, was, wenn er jetzt nicht janusgesichtig war und mit gespaltener Persönlichkeit durch die Klasse, durch die Schule lief, das einfach geprägt waren von punktuellen Ereignissen wahrscheinlich, wenn er meckert, weil jemand da irgendwie sein Pausenbrot falsch entsorgt oder sowas. Ne? Und das Kennen aber hat für mich ein völlig anderes Bild gebracht. Ja. Mhm. Wurde ich gerade dran erinnert.
Aber ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, als ich so für mich die Bibel lese und studiere, habe ich mich manchmal auch so über den Anfang der Heiligen Schrift auch so ein bisschen geärgert, weil ich dachte so, Gott wird da jetzt nicht irgendwie so eingeführt, hallo, ich bin Gott, ich stelle mich mal vor, ne, damit so, also hier bin ich, ne, so bin ich, ist das denn so mein Hintergrund, da komme ich her. Also so, das wird alles ausgelassen und so direkt rein im Anfang schuf Gott, also es ist auch keine Erklärung, keine Entschuldigung, dass er da ist. So ein bisschen so wie du sagst, für dich war er irgendwie immer da, also für mich auch. Da war jetzt keine Fragen, was war vor ihm oder warum und weshalb, sondern er ist da. Und erst später habe ich begriffen, in der Tat, also man erfährt gar nicht so sehr viel über ihn, sondern eher durch das, was er macht.
So ist er. Das ist hebräisch.
Kriege ich halt einen Eindruck, oha, so ist ja. der drauf. Du. Der hat eigentlich all das Gute gemacht, irgendwie so den Himmel und die ja. Erde und die Tiere und die Früchte und ja. die Bäume und so. Eigentlich ist es ein ganz guter Kerl halt so. Ja. Da kann ich mich schon fallen lassen. Ja.
Du hast was Griechisches erwartet.
Ja, ich hatte so eine.
Du hast was Hebräisches
so,
bekommen.
So hier so diese Gebrauchsanweisungen, genau. so vom Toaster oder sowas. Okay, lies dich da mal durch, so funktioniert das Ganze und dann fang an zu toasten. Nee, hier ist ein Toast mit Belag, ja. ist mal. Oh, krass.
Ganz also, praktisch.
Die Leute sind schon gut, die diesen Toaster gemacht haben. Ja. Und haben mitgedacht. Ja. Das hilft mir.
Du erfährst ja auch, wer er ist. Er ist der Schöpfer. Das erfährst du gleich im ersten Satz. Er muss nicht erst sagen, ich bin übrigens der, der alles geschaffen hat, sondern er sagt einfach,
ja, aber es ist so, ne, so normalerweise so oft in unserem Leben, Lebenslauf, ne, wo kommst du her, was hast du, so Referenzen, kann man anrufen und schauen, passt es, stimmt es nicht oder stimmt es nicht.
Und die Gottesfrage wird ja auch nie metaphysisch problematisiert, ja, durch die ganze Bibel hindurch nicht. Ne?
Darf er das sein oder nicht?
Gibt es Gott überhaupt und so weiter, ne? Und was spricht denn dafür? Ja. Sie wird ja vorausgesetzt. Ist
einfach da. Ne?
Ja. Ist klar. Natürlich ist die Bibel nicht in unserem Jahrhundert entstanden, ne? Muss man natürlich auch sagen. Und wäre sie das, würden vielleicht auch noch andere Aspekte mit reinkommen. Ja. Aber grundsätzlich, denke ich, ist dieser Zugang der Erlebbarkeit und der Darstellung durch die Beziehung in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, einer, der in jedem Zeitalter wirksam ist.
Ist ja auch so dieser berühmte Psalmtext oder Psalm, so schmecket.
Genau.
Und seht. Mhm. Dass der, wir hätten es ja gerne seht, ja. überzeugt ist und dann schmeckt. Also erstmal Sicherheit gewinnen und dann beiß ich rein. Aber es schmeckt und seht.
Und deshalb reicht es nicht aus, wenn du nur Etiketten bekommst. Wenn du nur jemanden vorgestellt bekommst mit seinen Referenzen, mit dem, was er gemacht hat, seine Ausbildung, wo er herkommt und so weiter. Du musst ihn erleben. Und das ist ja auch das Bestreben von allen Leuten. Wenn sie dir begegnen, wenn du irgendwo vorne stehst und du hältst einen Vortrag oder hältst eine Predigt, die Leute fragen sich insgeheim, was ist das für ein Typ?
Ich dachte, wie verhält er sich? Ja, ich muss mich gar nicht mehr vorbereiten.
Nein, aber die wollen das wissen. Und die beobachten dich. Ich merke das. Ich habe das immer schon beobachtet, wie die Leute mich beobachten, wie ich irgendwo mich verhalte. Wie rede ich mit den Leuten, wenn mich jemand anspricht? Höre ich wirklich zu? Bin ich interessiert an dem anderen? Wende ich mich ihm tatsächlich freundlich zu? Daraus schließt man, was ist das für jemand? Das ist tatsächlich das Schmecken, das Sehen, das Erleben, existenziell Erleben.
Mich interessiert bei diesem Erleben aber auch, ob es da so Brüche gibt, beziehungsweise Veränderungen. Weil du hattest angefangen mit der Frage, was hat uns geprägt am Anfang, ne? Unsere Eltern, Gemeinden und was wir alles so geantwortet haben. Aber wenn ich zurückblicke, ist ja mein Gottesbild heute doch wieder anders, als es noch als Teenager war. Mhm. Also was sich auch wirklich teilweise in der Praxis und in der Theologie niederschlägt, wo ich manche Sachen sage, das kann ich nicht mehr so sagen oder wo ich denke, Mensch, Gott ist vielleicht doch viel gnädiger, als wir denken, weniger apokalyptischer Reiter. Also es verändert sich doch auch.
Und durch Lebenserfahrung oder wodurch?
Durch Lebenserfahrungen, aber nicht nur durch Lebenserfahrungen, sondern vielleicht auch, weil man sich beschäftigt mit seinem Wort und guckt, Mensch, ja, gerade die Predigt ist ja was, wo man Woche für Woche da auf diese Kanzel geschickt wird und soll über Gott reden und stellt sich jedes Mal in der Woche wieder mit Blut, Schweiß und Tränen die Frage,
das ist so.
Was soll ich denn da sagen? Ich meine, habe ich nicht schon alles gesagt? Habe ich das nicht letzte Woche schon gesagt? Und so? Also eine Entwicklung würde ich wahrscheinlich feststellen. Ich kann unmöglich eine Predigt nehmen, die 20 Jahre alt ist und sie, also vielleicht also müsste ich was ändern.
Kannst du überarbeiten, ja.
Könnte überarbeiten, aber ich würde mich nicht trauen und ich würde wahrscheinlich auch zurückblicken und denken, ach du, naja, gut, es war authentisch damals, aber...
Jetzt bin ich weitergekommen.
Irgendwie, ich könnte es nicht mehr ganz so oder mit der Gewichtung sagen. Ja, und das interessiert mich doch. Wo lassen wir das zu, dass es sich verändert?
Aber deswegen ist es doch gerade wichtig, dass wenn wir über Gott reden, als Pastoren, ja, als Theologen, dass wir eben nicht unsere Meinung oder unsere Gottesbilder transportieren, sondern möglichst genau auf das zurückgehen, was Gott selber offenbart hat. Mhm. Also ich merke das auch. Also wenn ich predige, kann ich durchaus darauf zurückgreifen, was ich vor längerer Zeit mal geschrieben hatte. Je mehr es sich auf die Offenbarung Gottes bezieht, desto weniger muss ich verändern. Ja? Mhm. Weil das bleibt. Das bleibt. Meine Erfahrung, meine Meinung und mein Denken über irgendwas verändert sich vielleicht.
Ja, und wer weiß, aber das Wort bleibt. Vielleicht regt sich Gott im Himmel am meisten über die Theologen auf und sagt, was die wieder über mich erzählen.
Aber es ist ja auch wahrscheinlich für mich auch ein spannendes Phänomen, auch eben nicht nur das an mir selber zu merken, wie mein Verständnis von Gott, meine Vorstellung von Gott sich auch verändert, aber das ja auch in den Charakteren, in den biblischen Geschichten passiert das ja auch. Also sie verändern sich ja auch, wenn wir, sagen wir mal, ihnen folgen und aufmerksam mit ihnen mitgehen. Und natürlich, wenn über eine Person viel geschrieben wurde, dann merkt man das auch. Jetzt Mose, als Gott ihm begegnet am brennenden Dornbusch, da ist er ja auch erstmal überrascht über das, was er da erlebt. Diese Pflanze, die brennt, aber nicht verbrennt. Aber dann heißt es ja, da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Es sei denn, man sagt, es ist nur so eine Formulierung her. Aber ich glaube nicht, dass es nur eine Formulierung ist. Ich vermute mal, es war eine seiner ersten wirklich Begegnungen mit Gott und da packt ihn die Angst. Beziehungsweise später, als er unterwegs ist, um das Volk herauszuführen und dann klappt es nicht so, wie er will, dann wird er richtig sauer und wütend und sagt, Gott, was soll das? Ich dachte, es funktioniert anders mit dem, das habe ich mir anders vorgestellt. Also ich merke so, wie er selber wächst und sich verändert in seiner Vorstellung von Gott. Oder wo er sagt, ich will dich sehen. War das jetzt nur so pädagogisch für alle, die später die Bibel lesen werden? Oder hat er ein echtes Interesse daran, endlich mal Gott zu sehen? Da hat er keine Angst, da ist er ja ganz mutig, als Gott ihm begegnet. So nicht, er fordert ihn ja sogar heraus, komm, zeig dich mal. Mhm. Also da passiert ja was, eine Veränderung, aber die passiert nur in der Beziehung. Ja. Nur in der Beziehung, aus der Distanz. Ja. Na gut, man kann schon sagen, Jens hat wieder was von Gott erlebt und du sagst es mir, aber ich bleibe in seiner Distanz, da wird es nicht...
Es geht nicht über Lehrsätze. Es geht nicht über Information über, sondern nur Begegnung mit.
Ich danke euch für das Gespräch, für das euch mitteilen darüber, wie ihr Gott erlebt habt oder wie ihr Gott wahrnehmt. Und Gott wird uns auf dem weiteren Weg uns und alle begleiten, die ihn kennenlernen wollen.
Ja, und diese Offenheit, glaube ich, ist ganz wichtig, die wir auch angesprochen haben. Also das Ergänzungspotenzial, das Wachstumspotenzial. Wenn ich dafür offen bin, das ist ja meistens das Problem, dass man offen ist.